Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel des Lagerberichts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir hatten eine kurze Sommerpause, in der aber trotzdem sehr viel passiert ist, auch hier bei uns in der Zeltschule. Und nicht zuletzt auch in Afghanistan. Und darüber wollen wir heute uns ein bisschen unterhalten. Davor machen wir aber nochmal eine kurze Zusammenfassung zu der Situation in den Lagern im Libanon und in Syrien und gehen heute insbesondere auch auf ein paar Fragen eines Unterstützers ein, der uns eine E-Mail geschickt hat. Viel Spaß beim Zuhören! Jacqueline.
Hallo Louis.
Jetzt hatten wir ja 3 oder 4 Wochen Sommerpause, ich weiß nicht genau.
Genau.
Ist viel passiert. Unter anderem ist es in Afghanistan ja ziemlich eskaliert, aber nicht nur das, auch wir haben 2 neue Schulen eröffnet. Ich glaube,
genau.
Über die eine haben wir schon geredet, dann gab es noch eine andere. Und wir wollen heute mal einsteigen. Wir haben eine sehr interessante E-Mail von einem Unterstützer bekommen, der einige Fragen gestellt hat, die ich auch sehr interessant fand, die wir direkt hier in den Podcast mit einbauen können. Und am Schluss reden wir auch noch ein bisschen über Afghanistan.
Genau, so machen wir es. Ich fand das auch total toll, dass diese E-Mail kam, weil das ist ja der Sinn eigentlich sowohl unserer Q&A-Reihe auf den Social-Media-Kanälen wie auch dieses Podcasts, dass wir einfach Fragen beantworten wollen, die an uns herangetragen werden. Und deswegen sehr, sehr gerne uns E-Mails schreiben. Wir versuchen, auf alles einzugehen, so wie wir es auch jetzt gerade machen.
Ja, und ich denke, also wenn man sich die Fülle dieser Fragen anschaut, dann ist wirklich der Podcast auch das perfekte Medium, ja, um darauf zu antworten.
Allerdings.
Sonst hättest du da einen kleinen Roman schreiben
können. Ja, das stimmt.
Wir fangen einfach mal an. Also insgesamt hat man gemerkt, der Herr war gut informiert und wollte aber trotzdem noch ein paar Dinge über die Lager wissen. Und zum einen hat ihn interessiert, was sich denn seit wir oder du angefangen hast, dich im Libanon zu engagieren, ob sich da irgendwas in den Lagern bereits zum Besseren verändert hat.
Also was sich durch uns zum Besseren verändert hat, ist natürlich, dass die Menschen jetzt Zugang zu Bildung haben, dass sie keine Angst mehr haben müssen, im Winter zu verhungern oder zu erfrieren, weil sie mit uns von allem Lebenswichtigen versorgt werden. Aber da das ein Unterstützer von uns ist, weiß er das natürlich. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Frage daraufhin abgezielt hat, was sich denn generell in den Lagern in der BK-Ebene getan hat, also nicht nur in unseren. Und da muss man ganz klar sagen, hat sich die Lage verschlechtert. Also die Menschen haben immer noch nicht die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen. Sie dürfen immer noch nicht arbeiten. Sie werden immer noch nicht vom Staat unterstützt. Das kann der Staat auch nicht. Wir haben schon öfter hier auch darüber gesprochen, dass der Libanon pleite ist im freien Fall. Und durch diese Staatskrise, in die sich der Libanon immer mehr hineinmanövriert, wird natürlich auch die Lage in den Camps schlimmer, weil es einfach viele Lebensmittel nicht mehr gibt, die unbezahlbar werden. Wasser wird immer teurer. Also generell muss man ganz klar sagen, wird die Lage für die Geflüchteten von Jahr zu Jahr schlimmer.
Okay, du sagst, durch uns, also durch die Zeltschulen, gab es eine Verbesserung. Da hat der Herr jetzt auch direkt eine Anschlussfrage gestellt, und zwar, ob es inzwischen auch Schulen von UN-Organisationen oder überhaupt Einsatz für Bildung im Libanon und auch in Syrien gibt oder ob du immer noch uns da allein siehst, dass wir die Einzigen sind, die sich da irgendwie großartig engagieren.
Also der UNHCR hat sich ja bereits zu Beginn des Krieges entschieden, nicht selbst für Schulen für die Flüchtlinge zu sorgen, sondern stattdessen der libanesischen Regierung Geld zu geben, damit diese syrische Flüchtlinge an den libanesischen staatlichen Schulen mit aufnimmt. Das sehe ich persönlich sehr kritisch. Ich glaube, darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen, weil es einfach absolut unmöglich ist für das libanesische Schulsystem, eine so unglaublich große Menge, das sind ja mehrere hunderttausend syrische Schulkinder, ins eigene Schulsystem zu integrieren, selbst wenn der Staat willens wäre, was er zum großen Teil nicht ist. Also es ist ein absolut aussichtsloser Anspruch der UN gewesen, dass das libanesische staatliche Schulsystem leisten kann. Nichtsdestotrotz wurde Geld an dieses Schulsystem bezahlt und der Libanon hat es auch genommen, dieses Geld. Ausgebildet werden in libanesischen Schulen aber ein verschwindend geringer Teil von syrischen Schülern nur. Und deswegen ist es so, dass die UN nach wie vor keine Schulen in den Camps baut, sondern darauf hofft und vertraut und drängt, dass die Kinder an staatlichen Schulen aufgenommen werden. Mittlerweile ist die Situation ja beim Libanon so schlimm, dass viele Schulen selbst für die libanesischen Kinder schließen müssen und viele libanesische Kinder nicht mehr wissen, wie sie ihre Bildung fortsetzen können. Ganz zu schweigen davon, dass syrische Kinder unterrichtet werden könnten.
Okay, also kann man sagen, dass die Strategie eigentlich gescheitert ist.
Und voll und ganz, ja.
Dass die Menschen da auf Hilfsorganisationen wie uns angewiesen sind, wenn es um Bildung geht. Wie sieht es denn ansonsten mit der Integration der syrischen Geflüchteten im Libanon aus? Kann man da überhaupt von Integration sprechen oder leben die allein in ihrer Lagerbubble und haben eigentlich relativ wenig Kontakt zu den Einheimischen?
Also die Flüchtlinge werden überhaupt nicht integriert. Es gibt einen relativ großen Teil von Syrern, der vor dem Krieg als Gastarbeiter, kann man sagen, in den Libanon gekommen ist. Und diese Syrer sind völlig integriert, die haben auch keine Form von Mobbing oder Ähnlichem zu fürchten. Aber die Flüchtlinge selbst sind wirklich darauf angewiesen, in ihren Lagern, in ihren Camps zu bleiben, weil seit spätestens 2015 alle syrischen Flüchtlinge illegal im Land sind. Weil die Aufenthaltsgenehmigung, sich zu registrieren zu lassen, kostet so viel, dass sich das niemand leisten kann. Deswegen sind die Geflüchteten unregistriert im Land und machen sich schon deswegen nicht auf den Weg in die nächste Stadt oder in die nächste Ortschaft, weil man ja überall in Militärkontrollen geraten könnte, wo man eben diese Aufenthaltserlaubnis vorweisen muss. Und wenn man die nicht hat, kann man sofort inhaftiert und oder ausgewiesen werden. Und deswegen ist es wirklich so, dass die syrischen Flüchtlinge kaum noch Kontakt außerhalb des Camps, in dem sie leben, haben, weil sie sich das kaum mehr verlassen trauen.
Okay. Thema Ernährung hast du gerade schon angesprochen, dass es sehr schwierig ist, sich überhaupt noch mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Hier kam jetzt noch die Frage, wie sieht es neben Ernährung mit medizinischer Versorgung aus und wie sind die Menschen gegen Kälte und Hitze geschützt in den Lagern?
Also tatsächlich ist die medizinische Versorgung katastrophal. Es gab gerade wieder Massenproteste in Beirut, weil es keine Krebsmedikamente mehr im Land gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Krebserkrankte, die seit Monaten ihre festen Medikamente brauchen und bekommen die jetzt nicht mehr, weil es sie im Land nicht mehr gibt. Das ist wirklich eine weitere Katastrophe in dieser großen libanesischen Katastrophe. Und so ist es leider auch mit ganz vielen einfachen Medikamenten. Also ich nehme jetzt bei jeder Reise Koffer voller Fieberzäpfchen für Kinder zum Beispiel mit. Ganz einfache Schmerztabletten, Blutdrucktabletten etc. gibt es einfach nicht mehr. Und die Medikamentensituation ist also wirklich desaströs. Generell ist es aber auch so, dass es viele Lebensmittel nicht mehr gibt oder die eben unbezahlbar teuer geworden sind. Was Hitze und Kälte betrifft, also gegen Hitze hatten wir in den Camps noch nie irgendeinen Schutz. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, sogar meine Kinder und ich haben uns langsam daran gewöhnt, dass wir einfach, wenn wir im Sommer in den Camps sind, haben wir 45 Grad. So ist es, dagegen kann man nichts machen. Die Zelte heizen sich wahnsinnig auf. Und der Unterricht kann aber trotzdem stattfinden. Wir sorgen immer dafür, dass die Kinder ausreichend trinken. Wir gehen mit den Kindern regelmäßig vor die Zelte, denn selbst die 41 Grad, die es vor dem Zelt hat, kommen einem dann angenehm kühl vor. Und das kriegen wir ganz gut hin. Im Winter ist es so, dass wir, Gott sei Dank, muss man mittlerweile sagen, in den Schul- und Wohnzelten uns nie was anderes als einfache Holzöfen leisten konnten, die wir eben im Oktober, November verteilen mit einem Abluftrohr, das aus dem Zelt rausreicht. Ich hatte mir immer gewünscht, dass wir richtige Heizkörper bekommen, die man dann aber mit Treibstoff antreiben müsste. Mittlerweile sind wir sehr froh, dass wir dafür nie das Geld hatten, denn Benzin gibt es ja auch nicht mehr im Libanon. Also jegliche Form von Fuel ist nirgendwo mehr zu kriegen. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir also im Winter mit Feuerholz heizen können. Dieses Feuerholz bestelle ich immer schon im Juli, August. Wir brauchen ungefähr eine Tonne, das muss man sich mal vorstellen, um die im Winter zu verheizen, weil wir einfach so viele Menschen versorgen müssen. Und das habe ich auch jetzt in diesem Sommer wieder vorbestellt. Das ist zwar dieses Jahr sehr, 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 sehr viel teurer als sonst, aber da es im Winter in den Camps immer Minusgrade hat, gibt es dazu keine Alternative. Wir müssen heizen, das ist sonst lebensgefährlich für die Kinder und Familien.
Okay. Ja, es klingt ja sehr schrecklich. Wir haben auch über das Leben in den Lagern schon öfter in der ersten Staffel geredet. Wer sich dafür interessiert, kann da auch gerne nochmal reinhören.
Ja.
Jetzt kommt aber die Anschlussfrage, wie sieht die Perspektive der Menschen denn aus in den Lagern? Wie lange müssen die da noch leben? Hier war die Rede von 5, 10 oder noch 20 Jahren. Gibt es da irgendeine Perspektive, wo man irgendwie Hoffnung haben kann, dass es sich mal ändert in näherer Zeit?
In näherer Zeit würde ich sagen, nein. Also 5, 10 oder 20 Jahre, da vermag ich auch keine Vorhersage. 5 sind es auf keinen Fall. Das halte ich für ausgeschlossen.
Und 20 sind auch realistisch, oder?
Also sie sind weniger unrealistisch, als sie es noch vor ein paar Jahren waren, würde ich jetzt sagen. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so lange dauern wird, aber ich würde es jetzt mittlerweile nicht mehr ausschließen. Es ist tatsächlich so, dass die Perspektive im Libanon immer aussichtsloser wird, weil das Land gar nicht mehr imstande wäre, den Menschen, den syrischen Flüchtlingen irgendwelche Perspektiven zu bieten. Die Libanesen selbst sind mittlerweile zu 3/4 arbeitslos und unterm Existenzminimum. Also was will man da syrischen Flüchtlingen für Perspektiven bezüglich Bildung, Arbeit, selbstständiges Leben oder ähnliches bieten? Es ist so, dass mittlerweile die Libanesen sich auf die Flucht nach Europa und nach Nordamerika begeben, weil sie sagen, dieses Land bricht zusammen, da gibt es keine Perspektive mehr für uns. Also gibt es die natürlich auch nicht für die Flüchtlinge. Die einzige Perspektive kann sein, und das ist das, woran wir uns klammern mit unserer Arbeit, ist, dass wir sie gut ausbilden können im Libanon in unseren Zeltschulen und sie gut ausgebildet nach Hause zurückkehren nach Syrien, um dort ein neues Land aufzubauen. Diese Perspektive ist aber natürlich gebunden daran, dass es der Welt, und ich sage ganz bewusst der Welt, denn den Syrern ist es in den vergangenen 10 Jahren nicht gelungen, und ich halte es für bewiesen, dass die Syrer aus eigenem Antrieb das eben auch nicht schaffen können, sondern Hilfe von außen brauchen, dass es der Welt gelingt, dieses Regime zu stürzen, um also eine Situation zu schaffen, in der die Syrer gefahrlos in ihr Heimatland zurückkehren können. Und das lässt sich meiner Meinung nach zeitlich nicht vorhersagen, passiert aber nach aktuellen politischen Entwicklungen ganz sicher nicht in den nächsten 5 Jahren.
Ja, also man muss ja sagen, inzwischen ist der Westen, sage ich jetzt mal, ziemlich aus Syrien raus.
Ja.
Die großen Player sind Russland und Iran.
Ja, und die haben kein Interesse daran, das Regime zu stürzen.
Genau, aber die Frage wäre, wäre dann vielleicht ein Krieg, irgendwie USA, Europa zusammen gegen das Assad-Regime, wäre das eine Möglichkeit, mit der man das beschleunigen könnte, dass Assad zurücktreten müsste, oder hat man den Zug einfach verpasst?
Ich würde sagen, diesen Zug hat man verpasst. Das wäre 2015, gab es dieses Zeitfenster, dass man wirklich von westlicher Seite sagt, wir geben jetzt diesen letzten Anstoß, wir unterstützen die sogenannten Rebellen darin, das Regime zu stürzen, um dann dort ein demokratisches System aufbauen zu können. Aber ab dem Zeitpunkt, wo Russland sich wirklich aktiv in den Krieg eingemischt hat, hat sich dieses Zeitfenster geschlossen. Jetzt wäre es meiner Meinung nach schon ein großer Schritt, wenn der Westen sich wenigstens weigern würde, Geschäfte mit dem Assad-Regime zu machen. Aber auch das ist ja nicht der Fall. Also es gibt zahlreiche Aufträge mit europäischen Firmen, auch mit deutschen Firmen, die schon zum Wiederaufbau engagiert worden sind. Und deswegen ist es jetzt leider tatsächlich so, dass das Regime wieder fest im Sattel sitzt.
Okay, dann noch eine letzte Frage zur Situation im Libanon. Gibt es die Möglichkeit für die Geflüchteten in den Lagern oder von mir aus zumindest in Botschaften, Auslandsvertretungen, Asylanträge einfach zu stellen und dann zumindest so aus dem Libanon rauszukommen, nach Europa, nach Amerika, Kanada, oder geht das überhaupt nicht?
Die syrischen Flüchtlinge oder die Libanesen?
Die syrischen Flüchtlinge.
Mittlerweile ist es sehr, sehr schwierig. Bis 2015 ging es tatsächlich relativ einfach, solche Anträge zu stellen. Es hat zwar teilweise Jahre gedauert, bis sie bearbeitet worden sind. Also ich kann mich gut erinnern, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, der Lehrer unserer Giraffenschule hat 2012 einen solchen Antrag gestellt auf Asyl in Kanada. Und 2016, als wir also schon im Libanon aktiv waren, als er schon ein Jahr als Lehrer in unserer Schule gearbeitet hat, wurde dieser Antrag dann bewilligt, als er gesagt hat, nee, jetzt haben meine Kinder hier Bildung, jetzt will ich nicht mehr nach Kanada. Es hat also 4 Jahre gedauert, aber die Antragstellung war relativ einfach. Mittlerweile wurde sie sehr erschwert dadurch, was wir gerade gesagt haben, dass die Menschen sich nicht mehr trauen, aufs Konsulat zu gehen, weil sie dafür ja das Camp verlassen müssten und in Militärkontrollen geraten können, in denen rauskommt, dass sie gar keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Also jetzt, wo sie Illegale im Land sind, ist es natürlich auch sehr, sehr schwer, weitere Asylanträge für andere Länder, für Drittländer zu stellen.
Okay, also auch das funktioniert inzwischen zumindest nicht mehr so, wie es funktionieren sollte.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier mal kurz das Thema Libanon und schauen jetzt mal Richtung Afghanistan. Also man hat natürlich eine ganz andere Situation als 2014-15 in Syrien, aber es gibt trotzdem auch Ähnlichkeiten und deswegen, glaube ich, war auch das Interesse da, dass man sich anschaut, was passiert mit den Menschen, die jetzt gerade flüchten oder die in Zukunft aus Afghanistan auch flüchten werden. Ich denke, da muss man erstmal kurz unterscheiden zwischen einmal den sogenannten Ortskräften, die ja auch rausgeflogen wurden, immer noch rausgeflogen werden oder zumindest eine Perspektive haben, nach Deutschland, nach Amerika, in Europa irgendwie unterzukommen. Ich denke, da gibt es zumindest einen Konsens unter den Politikern, dass das geschehen muss, auch wenn da vieles falsch gemacht wurde in der Vergangenheit. Die Frage stellt sich aber natürlich trotzdem, wenn es jetzt wieder das Taliban-Regime so regiert wie vor, wann war das? 10, 15 Jahren?
Nee, ja, 20 Jahren. 20 Jahren.
Dann wird es bestimmt ja wieder einen Haufen Flüchtlinge geben, die aus Afghanistan raus wollen, verständlicherweise.
Ja.
Und also was ich wahrnehme, ist der, ja, auch gerade aus der deutschen Politik wird ganz viel gefordert, die Menschen vor Ort zu unterstützen, also in Nachbarländern, was ja auch im Prinzip so das Mantra der Zeltschule ist. Jetzt stellt sich die Frage, wird es da funktionieren? Kann man das da machen? Also wir sehen ja, im Libanon zum Beispiel funktioniert es nicht. Da könnte man das vielleicht auch besser unterstützen oder eben auch nicht, weil die staatlichen Strukturen nicht so vorhanden sind, wie man sich es wünschen würde. Wie sieht es in Afghanistan aus?
Ja, es ist in der Tat eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich stelle auch fest, dass es ein Thema ist, die Fehler aus Syrien nicht zu wiederholen. Und ein großer Fehler, der in Syrien eben passiert ist, ist, dass man diese Nachbarländer nicht unterstützt hat bei der Aufnahme der Flüchtlinge. Und ich glaube schon, dass jedem klar ist, dass es keine Lösung sein kann, dass wir jetzt ganz Afghanistan evakuieren, sodass die Taliban allein in ihrem Land sind. Und wir alle Afghanen, die nicht mit den Taliban politisch übereinstimmen, nach Europa oder einfach ins westliche Ausland holen. Das kann natürlich nicht gehen. Deswegen müssen wir die Nachbarländer unterstützen, darin die Geflüchteten aufzunehmen. Meiner Meinung nach wäre es aber bei dieser Masse an Flüchtlingen und auch durch die Infrastruktur, die es in Afghanistan gibt, wo also wirklich 3/4 der Menschen in ländlichen Gebieten, und mit ländlichen Gebieten meine ich wirklich 6, 7, 8 Häuser in einer riesigen Steppe, die von der Außenwelt abgeschlossen sind, teilweise leben, die keinen Zugang zu täglichen Nachrichten oder ähnliches haben. Ich habe tatsächlich erst vor kurzem gehört von einer Familie, die erst vor wenigen Tagen davon erfahren hat, dass die Taliban das Land wieder übernommen haben, weil sie eben so tief auf dem Land leben und keine Tageszeitung, kein Internet, ähnliches haben. Und diesen Menschen müsste man natürlich dann auch, wäre es sehr schwierig, Fluchtwege aufzuzeigen und ihnen mitzuteilen, wo es denn, in welchen Ländern es Unterstützung gibt, wo sie hinkommen können, auf welchen Wegen sie da hinkommen, geschützt. Also wäre es meiner Meinung nach wichtiger, geschützte Zonen in Afghanistan den Taliban abzuringen. Da ja jetzt alle Länder so bereit auf Gespräche mit den Taliban sind, sollte man in diesen Gesprächen auf jeden Fall Schutzzonen sich erstreiten und den Taliban abstreiten.
Also beispielsweise im Austausch gegen Entwicklungshilfe,
zum Beispiel,
humanitäre Hilfe.
Genau. Das ist wirklich im Land verteilt und auch nicht nur wieder in Kabul, sondern im ganzen Land verteilt. Solche Schutzzonen gibt, wo Menschen sich hin zurückziehen können, die sagen, unter der Scharia kann ich nicht leben. Und es gibt ja durchaus auch Afghanen oder nicht nur Afghanen, es gibt Muslime überall auf der Welt, die die Scharia durchaus gutheißen. Und ich glaube deswegen nicht, dass ganz Afghanistan sich in diese Schutzzonen zurückziehen würde, sondern wirklich nur die Menschen, die sich von den Taliban bedroht fühlen. Und das wäre meiner Meinung nach der erste Schritt.
Ja, das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, weil gerade wenn man sich die Nachbarstaaten anschaut, die heben jetzt auch nicht alle als Erste die Hand und sagen, wir wollen euch alle aufnehmen. Also
ja,
gerade wenn man
natürlich,
sich anschaut,
natürlich.
Pakistan hat zum Beispiel schon 2,7 Millionen afghanische Flüchtlinge in der Vergangenheit aufgenommen und die sagen jetzt auch einfach, wir sind voll.
Genau, im Moment sind auch viele Flüchtlinge auch auf dem Weg in den Iran. Und man muss ja auch ganz klar sagen, dass die Beziehungen zu diesen Nachbarländern für den Westen auch nicht die unkompliziertesten und leichtesten sind. Also deswegen wäre es umso wichtiger, dafür zu sorgen, dass es sichere Zonen im Land gibt.
Okay. Und hältst du das für realistisch? Also da ist vielleicht auch die Frage, wie sehr kann man mit den Taliban kooperieren? Also ich höre ganz viele Einschätzungen, die sagen, das Bild, das die momentan versuchen zu propagieren, das trügt, das ist nicht vertrauenswürdig, dass sie beispielsweise Frauenrechte soweit möglich irgendwie achten werden. Das sagen sie jetzt, um eben mit westlichen Regierungen ins Gespräch zu kommen und Entwicklungshilfe, humanitäre Hilfe zu bekommen. Aber also ich höre ganz viele, die sagen, das ist eigentlich nicht realistisch, dass es wirklich so funktionieren wird mit den Taliban. Denkst du, es ist irgendwie möglich, dann solche Schutzzonen einzurichten?
Also ich denke, dass Schutzzonen schon möglich wären, weil das jetzt kein so großes Entgegenkommen der Taliban, dass ich glaube, das ist kein so großer Kompromiss, dass ich glaube, dass das nicht einzugehen wäre. Generell bin ich auch sehr vorsichtig, was die Verhandlungsbereitschaft der Taliban betrifft. Also natürlich präsentieren sie sich jetzt als völlig neue politische Gruppe, als wir haben nichts mehr mit den Taliban von vor 30 Jahren zu tun, das ist eine neue Generation, wir sind moderner, wir sind aufgeschlossener etc. Und das kann man mit Sicherheit nicht für bare Münze nehmen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, die Taliban von vor 30 Jahren haben noch den Fernseher verboten und mittlerweile haben sie Social-Media-Kanäle, die sie jeden Tag bedienen. Also es ist definitiv eine neue Generation. Was sie vom alten extremistischen Glauben in diese neue Generation gerettet haben, welche Überzeugungen festgehalten werden und ob es nicht vielleicht auch Überzeugungen gibt, die man loslassen kann, so wie man sich dem Internet geöffnet hat, das werden wir alle erst erfahren, wenn wir ein paar Wochen und Monate haben ins Land streichen lassen. Aber ich glaube, dass Verhandlungen und vor allem das Durchsetzen dessen, was in diesen Verhandlungen erstritten wird, sehr, sehr, sehr schwierig werden wird.
Okay. Dass es jetzt aber auf jeden Fall erstmal viele Geflüchtete gibt, die raus wollen, ist, glaube ich, klar. Und hier kam auch nochmal die Frage, wie müssen deiner Meinung nach solche Lager ausgestattet sein, damit da ein halbwegs würdiges Leben möglich ist? Also jetzt in Nachbarstaaten beispielsweise.
Also was wir immer wieder sehen und was ja auch unser Ansatzpunkt ist, dass den Familien nichts wichtiger ist, als dass die Kinder Schulen haben. Das muss ganz, ganz klar, das ist meiner Meinung nach so wichtig wie genügend Nahrung, wie ein trockener Platz zum Schlafen. Und genauso wichtig ist auch die Bildung der nächsten Generation. Gerade in Ländern, die von solchen extremistischen Strömungen durchzogen sind, wie es eben nun mal der arabische Raum ist, ist es umso wichtiger, dass wir eine neue Generation großziehen, die über diese verschiedenen religiösen und politischen Strömungen informiert ist, die sich bei neutralen Medien auch neutrale Informationen besorgen kann und die nicht nur das, was in Moscheen, in gleichgeschalteten Medien oder Ähnlichem vermittelt wird, glauben muss, weil es keine anderen Informationen gibt. Das heißt, für mich wäre ganz wichtig, dass diese Lager nicht so provisorisch sind wie in Moria. Wir haben dort gesehen, wenn Menschen zu dem Ort, an dem sie leben, keinerlei Bezug haben, wie schnell dann Aggressionen auch in diesen Lebensverhältnissen entstehen, auch völlig nachvollziehbarerweise für mich. Während die Menschen in den Camps im Libanon, die einfach seit Jahren, teilweise seit einem Jahrzehnt, im selben Zelt leben und versucht haben, sich dieses Zeltleben so angenehm wie möglich zu machen. Und jetzt haben wir einen Plastikstuhl für die Oma und jetzt haben wir eine neue Matratze für das Baby oder ähnliches. Dann komme ich auch nicht auf die Idee, mein Zelt niederzubrennen oder mein Camp niederzubrennen. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, so seltsam und so absurd das klingt, dass es in diesen Camps möglich sein muss, sich ein Zuhause einzurichten, gerade im Hinblick darauf, dass auch die afghanischen Flüchtlinge wahrscheinlich nicht in 2 Monaten zurückkehren können, sondern dass es auch da eine langfristige Lösung sein muss. Und dass es deswegen auch unbedingt mit zum allerersten Plan gehören muss, Schulen für die Kinder zu bauen.
Da hätte ich jetzt eine kurze Interessensfrage. In den 4 Monaten, in denen ich jetzt hier bin, habe ich schon gesehen, wie die Zeltschule allein in der Zeit gewachsen ist hier, wie viele neue Schulen es gab, auch im Büro Unterstützung dazu kam und so. Denkst du, also ich meine, niemand will das ja eigentlich, aber denkst du, dass wir irgendwann vielleicht in Afghanistan landen und da auch Schulen bauen müssen oder in Nachbarländern, weil da auch es wieder versäumt wurde?
Also das ist ja jetzt bereits so, dass wir uns auch im Jemen engagieren und wir haben jetzt auch bereits Partner in Afghanistan. Wir arbeiten eng mit WAW zusammen. Das sind Women for Afghanian Women, heißt die Organisation, die es schon seit über 20 Jahren gibt, die ich schon seit langer Zeit kenne und mit denen wir jetzt bereits ein gemeinsames Projekt machen, um ganz bewusst Frauen, die jetzt eben auch sich gefährdet fühlen, weil sie in Berufen waren, die auch sehr regimekritisch waren, sehr Taliban-kritisch waren, Journalistinnen zum Beispiel, Politikerinnen etc., die jetzt wirklich Angst haben, die zwar nie mit Amerikanern oder Deutschen zusammengearbeitet haben, die also deswegen kein Recht haben, ausgeflogen zu werden, weil sie als Mitarbeiter gelten, aber die einfach hochgefährdet sind durch die neue Regierung. Und wir versuchen dort bereits mit dieser Partnerorganisation zusammen dazu beizutragen, sichere Plätze zu schaffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es die Situation das politisch zulässt, im Moment, glaube ich, würden die Taliban uns nicht ins Land lassen, aber dann sind wir selbstverständlich offen, dass wir uns auch in Afghanistan engagieren und dass wir auch in Afghanistan versuchen, das zu tun, was wir im Libanon und in Syrien tun, nämlich Menschen, denen man unverschuldet alles genommen hat, auch ihre Zukunft, weil die Kinder keinerlei Bildung haben und im Analphabetismus aufwachsen, diese Perspektiven wiederzugeben. Und ich wäre der Erste, der das auch sehr, sehr gerne in Afghanistan tut.
Okay, ich habe jetzt eher mit der Antwort gerechnet, dass wir eigentlich mehr als genug schon zu tun haben. Aber gut, wir sind schon so weit gewachsen, dann können wir vielleicht auch noch weiter wachsen. Oder vielleicht schafft es ja auch der UNHCR mal.
Ich halte es mit dem Sprichwort, je mehr man tut, desto mehr kann man tun.
Okay, ich habe trotzdem noch eine Frage. Und zwar, unser Motto ist es ja im Prinzip, vor Ort zu helfen, damit die Leute nicht hierher kommen müssen. Ja. Jetzt sehe ich oder höre ich ganz oft eben im politischen Diskurs genau dieses Argument, wo ich ja eigentlich sage, es macht Sinn, das stimmt. Die Leute wollen ja oft auch gar nicht weg. Andererseits finde ich, ist es teilweise ein bisschen scheinheilig, wenn Politiker sagen, wir helfen denen vor Ort und dann passt das schon so im Sinne von aus den Augen, aus dem Sinn. Wir schicken da mal ein bisschen Geld hin, das versickert dann irgendwo und dann sind wir fein raus. Siehst du diese Gefahr auch?
Ja, diese Gefahr sehe ich ganz klar, denn dieses wir helfen vor Ort beinhaltet einfach unbedingt und das ist wirklich eine absolute Necessity, wenn man vor Ort hilft, dass auch tatsächlich jemand vor Ort ist, der das Ganze überwacht und leitet. Und ich kann nicht einfach nur eine Banküberweisung machen und das Beste hoffen. Und das ist leider das, was die Bundesregierung ganz, ganz oft tut. Und deswegen versickern diese Gelder dann auch. Und man muss sich einfach auch davon lösen, dass jede andere Regierung so zuverlässig und so pedantisch ist, wie es vielleicht unsere Regierung ist, die dann über alles Buch führt und einen schönen Bericht schreibt und so weiter. Es ist mit anderen Regierungen nicht immer so leicht zusammenzuarbeiten. Und deswegen müsste sich die Bundesregierung ganz dringend privaten Organisationen mehr öffnen. Also man kann eben nicht, wenn man im Libanon syrische Geflüchtete unterstützen will, dann ist der beste Weg nicht, der libanesischen Regierung Geld zu geben, sondern dann wäre der beste Weg, Organisationen, die im Land aktiv sind, Geld zu geben. Dann versickert das Geld auch nicht. Und das ist wirklich ein unbedingtes Must-have, wenn man Projekte in Ländern unterstützen will, was man unbedingt tun sollte, dass es dann eben auch jemanden von der deutschen Regierung geben muss, der bereit ist, da jeden Monat hinzufliegen und zu schauen, was ist passiert, was ist noch nicht passiert, was klappt nicht, was sagen uns die Menschen, die davon profitieren sollen, was brauchen sie, was ist eine gute Initiative, was ist völlig umsonst. Dieses Engagement muss einfach da sein, sonst klappt das nicht. Und zur Scheinheiligkeit muss man ganz klar sagen, dass man unterscheiden muss, das ist meiner Meinung nach ein großer Unterschied zwischen den Syrern und den Afghanen, dass die syrischen Flüchtlinge wollen unbedingt in ihre Heimat zurückkehren, haben eine tiefe Bindung zu ihrem Land, zu Syrien und möchten lieber heute als morgen zurück, wollen also auch deswegen nicht nach Kanada oder Deutschland auswandern in der großen Mehrzahl, weil sie wissen, wenn wir erstmal 10 Jahre in Deutschland gelebt haben, unsere Kinder Deutsch sprechen, an deutschen Schulen sind, dann werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zurückkehren. Es wäre sehr viel schwieriger zurückzukehren. Deswegen wollen wir in der Nähe abwarten, bis wir zurückkehren können. Dieses Nationalgefühl haben ganz viele Afghanen historisch bedingt nicht. Das Land Afghanistan hat eine ganz andere Geschichte, als Syrien es hat. Und die Afghanen haben sehr viel engere Beziehungen zu ihrer persönlichen Sippe, zu ihrer Religion, zu ihrer eigenen Herkunft als zum geografischen Land Afghanistan. Das heißt, für Afghanen ist es sehr viel weniger relevant oder zumindest für viele, in der eigenen Region aufgenommen zu werden, um dann wieder zurückkehren zu können, weil sie diesen tiefen Bezug zum Land nicht haben. Also es ist in Afghanistan meiner Meinung nach sehr viel scheinheiliger zu sagen, wir müssen in der Region helfen, als es das bei Syrien gewesen wäre.
Okay, jetzt habe ich noch eine allerletzte kurze Anschlussfrage, die da eigentlich nur mich persönlich interessiert, aber vielleicht auch unsere Zuhörer. Du sagst, die Regierung bräuchte jemanden, der da wirklich monatlich hinfährt, der da dahinter steht und Bock hat, da auch was zu bewirken. Nehmen wir mal an, du würdest ein Angebot Regierung bekommen, für sie zu arbeiten, weil sie sehen, das, was du machst, funktioniert und du hättest dann bestimmt 10-mal so viel Budget wie hier. Könntest du dir vorstellen, an so einer Position auch zu arbeiten oder machst du lieber hier dein eigenes Ding, wo du genau weißt, mit wem du wie arbeitest, wo was wie hinfließt?
Ich würde sagen, ich mache lieber mein eigenes Ding, weil ich da eben weiß. Also da müsste mir die Regierung wirklich unglaubliche Freiheiten einräumen, was die Regierung mit Sicherheit nicht kann.
Was auch schwierig ist.
Genau. Und deswegen würde ich sagen, abgesehen davon, dass mir das die Regierung nie anbieten würde, aber selbst wenn, glaube ich, würde ich lieber bei der Zeltschule bleiben und hätte lieber für die Zeltschule die Möglichkeit, dann auch in Afghanistan aktiv zu sein. Gerade weil wir jetzt einfach Prozesse entwickelt haben, die für uns gut funktionieren und die aufgehen und die meiner Meinung nach auch in anderen Ländern implementierbar wären. Und all diese Auflagen, an die Regierungsprojekte gebunden sind und auch diese Verzögerungen, die durch diese Auflagen entstehen, würden mich, glaube ich, an den Rand des Wahnsinns treiben. Also es ist für mich so wichtig, dass ich einen Anruf aus einem Camp kriegen kann und die sagen, wir aus Gründen XY gibt es bei uns jetzt kein Wasser mehr, unsere Wassertanks sind verdorben oder das Wasser ist nicht mehr gut, wir brauchen dringend neues Wasser, dass ich dann nicht an 14 Stellen einen Antrag auf Bewilligung stellen muss und in dieser Zeit ist das halbe Camp verdurstet, sondern dass ich wirklich Anrufe bei unseren Händlern machen kann und dafür sorgen kann, dass am nächsten Tag Wasser da ist. Und mir ist völlig klar, dass wenn man mit Regierungsgeldern arbeitet, dass man dann diese Instanzen durchlaufen muss und dass da jeder seinen Stempel und seine Genehmigung draufsetzen muss, damit das dann alles abgesichert ist. Aber es würde mich wahnsinnig machen. Also meine Arbeit und das Funktionieren meiner Arbeit ist wirklich daran geknüpft, dass man flexibel und schnell auf Bedürfnisse reagieren kann. Und ich sehe nicht, wie das in Regierungsprojekten umsetzbar wäre.
Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich kann mich dichter auch schwer vorstellen. Na gut, aber dann können wir auf jeden Fall festhalten, dass wir weiterhin, da wir ja ohne staatliche Gelder auskommen müssen, auf die Unterstützung unserer Unterstützer angewiesen sind. Deswegen,
auf jeden Fall, genau. Dafür können wir aber dafür auch gewährleisten, dass unser Geld nicht versickert.
Das auf jeden Fall, genau. Ja, genau. Ich werde gleich im Abspann nochmal sagen, wo man uns am besten unterstützen kann. Dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank, Jacqueline. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Wir haben viele interessante Gäste und es kommt, glaube ich, noch einiges auf uns
zu. Ja, nee, ich freue mich auch. Bis bald.
Bis bald. So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge des Lagerbericht. Diesmal mit einem kleinen Exkurs nach Afghanistan. Wenn Sie sich für unsere Arbeit allgemein interessieren oder auch wissen wollen, wie man spenden kann, dann schauen Sie doch gerne mal auf unserer Website vorbei, www.zeltschule.org. Und wenn auch Sie vielleicht Fragen haben, die wir hier in einem Podcast beantworten könnten, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast@zeltschule.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.